Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Eines späten Abends starrte ein Ermittler in das dunkle Wasser, in dem die Leichen der Rogers-Frauen an die Erdoberfläche zurückgekehrt waren. Es war ein paar Monate vor dem geplanten Prozessbeginn. Scott Hopkins, ein Ermittler der Staatsanwaltschaft, war mit seinen 17-Fuß Boston Whaler unterwegs gewesen, um den Kopf frei zu bekommen und vor ein paar Stunden von dem Fall abzuschalten. Er befand sich in der Nähe der Mündung der Tampa Bay und steuerte auf sein Zuhause zu, dem Sunshire Skyway im Rücken, als ihm auffiel, wie nahe er der Stelle war, an der die erste Leiche, Christys Leiche, gesichtet worden war. Es war ein wunderschöner Abend, kühl und klar, kein nennenswerter Mond, die Kuppel des Himmels mit 1000 Sternen erleuchtet. Die Luft war ruhig, das Wasser ebenfalls. Hopkins überprüfte die Koordinaten auf dem leuchtenden Bildschirm seines Navigationscomputers, nur um sicherzugehen, dass er an der richtigen Stelle war. Er schaltete den Motor aus. Er stand am Bug, den Blick auf das Wasser gerichtet und versuchte, sich die Szene von dem anderen Boot in jener Nacht vorzustellen. Er dachte an Joe und die Mädchen, die auf dem Deck lagen, das Klebeband über ihren Mündern, die Seile um ihre Hälse. Wie lange hatte sie darauf warten müssen, dass es zu Ende ging? Eine Stunde? 4 Stunden? Er fragte sich, wer zuerst über die Bordwand geworfen worden war. War es die jüngste, die älteste Frau? Was war mit ihrer Kleidung? Wann hatte sie von der Taille abwärts nackt gefunden? Was hatte man mit ihren Shorts, ihrer Unterwäsche und ihren Schuhen gemacht? Hopkins, Vater von 2 Töchtern, die zum Zeitpunkt der Morde etwa so alt waren wie Michelle und Christy, wusste, dass er versuchte, etwas Unbegreifliches zu verstehen. In einem Punkt jedoch war sich Hopkins sicher. Er betrachtete die Lichter von St. Petersburg, die im Nordwesten wie eine von einem Kind erfundene Szene schimmerten, und er betrachtete die Bucht, die sich um ihn herum wie ein Laken aus gekräuseltem Satin ausbreitete, und er fühlte sich von der Einsamkeit der Nacht umhüllt. Ihm wurde klar, dass für Joe und ihre Töchter all diese wundersamen Dinge auf den Kopf gestellt worden wären. In dieser Nacht wäre die Bucht so weit und grausam erschienen und die Lichter der Küste hätten so unerreichbar ausgesehen und die Stille wäre absolut gewesen, hätte sie verhöhnt, sie erstickt und das Klopfen ihrer Herzen verstärkt. Jetzt, in der Ferne blickend, tat Hopkins, was so viele der anderen, die an dem Fall arbeiteten, im Laufe der Jahre längst getan hatten. Er betete. Hopkins betete jeden Tag wegen des Falles. Dieses Gebet jedoch, heute hier Abend auf dem Wasser, war anders. Es war ein Gebet der Verzweiflung. Hopkins wusste, dass der Prozess nicht leicht zu gewinnen sein würde. Er hatte keinen Zweifel daran, dass Ober Chandler schuldig war und keinen Zweifel daran, dass er wieder töten würde, wenn Chandler freikäme. Deshalb bat Hopkins. Er bat Gott, ihn und den Rest der Staatsanwaltschaft auf den richtigen Weg zu führen. Als er fertig war, schaltete Hopkins den Motor wieder ein und fuhr zum Ufer. Die Frau von Ober Chandler hatte Probleme mit ihrem Gedächtnis. Hat sie ihr Mann jemals vom Boot aus angerufen? Fragte der Mann, der am anderen Ende des Tisches saß. Ich kann mich nicht erinnern, sagte Deborah Chandler. Erinnern Sie sich, ob jemals ein Ehrgespräch über die Schiffsvermittlung angenommen wurde von Ihnen? Ich kann mich nicht erinnern. Frau Chandler saß in einem kleinen Raum im Büro der Staatsanwaltschaft. Sie wollte nicht unbedingt dort sein. Die Anwälte ihres Mannes wollten sie definitiv nicht dort haben, aber sie war dort, vorgeladen. Der Mann hörte nicht auf mit seinen Fragen. Erinnern Sie sich an Ihre Telefonnummer im Jahre 1989? Nein. Er las die 7 Ziffern einer Telefonnummer vor. Können Sie sich daran erinnern, dass Sie diese Telefonnummer 1989 hatten? Nein, Es war ein Montagabend Anfang Mai 1994. Die Staatsanwälte steckten mitten in den Prozessvorbereitungen. Heute Abend wollten sie die eidesstattliche Erklärung der 38-jährigen Frau Chandler aufnehmen und herausfinden, was sie zu sagen haben würde, wenn der Fall vor die Geschworenen kam. Der Mann auf der anderen Seite des Tisches, Duke Crow, ein stellvertretender Staatsanwalt, wollte wissen, was Mr. Chandler ihm über die Nacht des 15. Mai 1989, als die kanadische Touristin auf einem Boot vor Madeira Beach vergewaltigt wurde, und über die Nacht des 1. Juni 1989, als die drei Rogers-Frauen ermordet wurden, erzählen konnte. Crow hatte die Telefonabrechnung der Marine in der Hand, aus denen hervorging, dass sie in diesen beiden Nächten Ehrgespräche von Chandlers Boot zu seinem Haus in Tampa geführt hatte. Bei einem dieser Anrufe hatte der Telefonist auf dem Schiff vermerkt, dass der Anrufer Ober hieß. Crow drängte Mrs. Chandler zu Einzelheiten. Hatte sie die Telefonate mit der Marine geführt? Sie sagte, auch daran könne sie sich nicht erinnern. Mrs. Chandler verriet nichts, was die Schuld ihres Mannes beweisen würde. Sie verriet jedoch auch nichts, was seine Unschuld beweisen könnte. Ihr Gedächtnisverlust wirkte sich in beide Richtungen aus. »Haben Sie eine Ahnung«, sagte Mr. Crow, »wo Ihr Mann am 15. Mai 1989 war?« »Nein, das weiß ich nicht.« »Können Sie sich daran erinnern, wo Ihr Mann am Morgen, Nachmittag und Abend des 1. Juni 1989 war?« »Nein, das kann ich nicht.« »Können Sie mir dann ein Alibi dafür geben, wo er war?« »Ich kann mich nicht erinnern, wo er an diesem Tag war.« Als sich der Prozess abzeichnete, bauten die Mitglieder des Teams der Staatsanwaltschaft nicht nur einen Fall gegen Chandler auf. Sie stopften jedes mögliche Loch, das diesen Fall zu Fall bringen könnte. Sie mussten auf alles gefasst sein, was die Verteidigung den Geschworenen vorlegen könnte. Staatsanwälte müssen immer den nächsten Schritt der Verteidigung vorhersehen. In diesem Fall jedoch war die Aufgabe wegen des Umfangs der Ermittlungen besonders ermutigend. All die Hinweise, die im Laufe der Jahre bei der Polizei eingegangen waren und die Ermittler in tausende Richtungen schickten. Die Verteidiger konnten sich jede dieser Spuren aussuchen und sie bei der Verhandlung wie eine Fahne schwenken und ihren gesamten Fall darauf aufbauen. Die Staatsanwaltschaft musste also darauf vorbereitet sein, sie alle zu neutralisieren, Zeugen und Beweise vorzulegen, um zu beweisen, dass diese anderen Hinweise unbegründet waren und dass die einzige Spur, die zählte, diejenige war, die direkt zum Angeklagten führte. Die Hunderte von Bootsbesitzern und anderen potenziellen Verdächtigen, die überprüft worden waren, bevor sich die Ermittler auf Chandler konzentrierten. Die Verteidiger konnten auf jede dieser Personen zeigen. John Rogers, Michelles Onkel, war angesichts seiner beunruhigenden Vergangenheit offensichtlich ein vielversprechendes Ziel und sie mussten nicht einmal beweisen, dass diese andere Person tatsächlich der Mörder war. Alles, was sie tun mussten, war die Möglichkeit in den Raum zu stellen. Als der Frühling zum Sommer wurde, schalteten die Staatsanwälte auf Hochtouren. Sie arbeiteten nachts und an den Wochenenden, befragten Zeugen, ordneten die Aktenberge und diskutierten über Strategien und Gegenstrategien. Gleichzeitig überprüften Ermittler der Staatsanwaltschaft und der Taskforce hunderte von Details und gingen unbeantworteten Fragen auf den Grund. Insbesondere wurde versucht, so viel wie möglich über die Telefongebühren auf See zu erfahren. Obwohl Deborah Chandler sagte, sie könne sich nicht an die Anrufe erinnern, ging die Staatsanwaltschaft davon aus, dass Chandler mit seiner Frau telefoniert hatte. Warum hätte er sie in diesen Nächten anrufen sollen? Einmal kurz vor der angeblichen Vergewaltigung, dann dreimal in der Nacht der Morde und dann noch zweimal am nächsten Morgen. Es gab keinen Grund zu der Annahme, dass Deborah Chandler etwas von den Verbrechen gewusst hatte. Es war viel wahrscheinlicher, dass Chandler angerufen hatte, um eine Ausrede dafür zu finden, dass er so spät noch unterwegs war. War eine der Rogers-Frauen noch am Leben gewesen, als er diese Anrufe getätigt hatte? Hatten sie gefesselt und geknebelt auf dem Boot gelegen und waren gezwungen worden, zuzuhören, als er seine Frau anrief? Die Staatsanwaltschaft konnte über die Antworten nur Vermutungen anstellen. Aber da war noch etwas anderes. Chandler war irgendwann am nächsten Morgen an Land zurückgekehrt. Mindestens zwei Zeugen hatten gesehen, wie er gegen 7.30 Uhr bei einer Aluminiumfirma angehalten hatte. Dann war er, wie die Telefonaufzeichnungen bewiesen, kurz nach 8 Uhr wieder auf dem Wasser gewesen und mindestens ein paar Stunden lang dort geblieben. Warum war er mit seinem Boot wieder rausgefahren? Die Antwort war für die Staatsanwälte offensichtlich. Er war wieder hinausgefahren, um sicherzustellen, dass die Beweise für sein Verbrechen unter Wasser blieben. Er hatte seine Geschäftstermine wahrgenommen und war dann zu dem Ort zurückgekehrt, an dem er Joe, Michelle und Christy ermordet hatte, nur um sich davon zu überzeugen, dass ihre Leichen ordnungsgemäß beschwert worden waren und noch immer unter der Oberfläche der Tampa Bay lagen. Es ist klar, dass die Mautgebühren für Meerestelefone ein entscheidender Teil des Falles gegen Chandler waren, doch selbst mit diesen Beweisen stand das Urteil noch lange nicht fest. Der Fall war immer noch so kompliziert und aus so vielen Indizien zusammengesetzt, dass er leicht zu verlieren war. Im Gerichtssaal hatte sich herumgesprochen, dass dieser Prozess kein Selbstläufer war. Die Leute sprachen in den überfüllten Gängen vor den Gerichtssälen darüber und fragten sich, ob die Staatsanwaltschaft in der Lage sein würde, Chandlers Schuld zu beweisen. »Was denkt ihr?«, sagten sie. »Glaubt ihr, dass er freikommt?« Die Staatsanwaltschaft setzte alles daran, dass genau dies nicht geschah. Zunächst einmal hatte die Staatsanwaltschaft ein beächtliches Prozessteam zusammengestellt. Die meisten Prozesse wegen Mordes ersten Grades werden von zwei stellvertretenden Staatsanwälten geführt. Angesichts der Größe und Komplexität des Falles wurde der Chandler-Prozess von 4 erfahrenen und angesehenen Staatsanwälten verhandelt. Bruce Bartlett, Bob Lewis, Jim Hellickson und Doug Crow. Hinter den Kulissen arbeitete noch ein 5. stellvertretender Staatsanwalt, Glenn Martin. Martins Rolle war nicht so glamourös wie die der anderen. Er wusste schon seit einiger Zeit, dass er während des Prozesses nicht einmal im Gerichtssaal sitzen würde. Er hatte sich 1,5 Jahre lang mit dem Fall befasst, kannte die Akten, er kannte die Berichte und die Zeugen besser als jeder andere Anwalt. Der leitende Staatsanwalt, der designierte Ankläger im Gerichtssaal, war Doug Crow. Nach mehr als 20 Jahren als Staatsanwalt war Crow als der vielleicht brillanteste und hartnäckigste Anwalt im Büro des Staatsanwaltes bekannt. Er selbst hätte das nie behauptet, er war unerbitterlich bescheiden und zog es vor, sich bedeckt zu halten. Aber seine Kollegen bewunderten offenbar seinen Verstand. Martin drückte es am besten so aus. Einige Prozessanwälte spielen Dame, andere Schach. Doch Doug, der spielte dreidimensionales Schach. Crow machte keine besonders imposante Figur. Er war relativ klein, seine Haut war permanent blass, er sah aus, als könnte er sich in einigen windigen Tagen kaum auf den Beinen halten. Mit seiner Blässe, dem Schnurrbart und den melancholischen dunklen Augen hat er mehr als nur eine flüchtige Ähnlichkeit mit einem modernen Edgar Allan Poe. Er war ein hervorragender Grübler, vor allem wenn es um Dinge ging, die niemanden sonst in den Sinn kamen. Ich sage ihm immer, der Grund, warum er so unglücklich ist, ist der, dass er einfach zu viel weiß, sagte Scott Hopkins, der Ermittler. Die meisten von uns stolpern halb dumm und glücklich durch das Leben. Er jedoch sieht all die Probleme, die es gibt, und quält sich mit ihnen herum. Innerhalb der Staatsanwaltschaft war Crow zu einer Legende geworden. Nicht nur wegen seiner Fähigkeiten, sondern auch wegen seiner Eigenheiten. Er sah sich gerne alte Science-Fiction-Sendungen mit seinen Kindern an. Seine Ernährung war ein Albtraum. Er schien sich von Beef Jerky, Kartoffelchips und Gummibärchen zu ernähren, besonders während der Prüfungen. Er wurde häufig dabei beobachtet, wie er mit sich selbst sprach. Er war so zerstreut, dass er ständig seine Schlüssel verlor, Papiere verlegte, auf dem Weg zu seinem Haus in St. Petersburg war, aber versehentlich auf der anderen Seite der Brücke in Tampa landete. Jahrelang hatte es niemand gewagt, ihm das Original eines Dokuments anzuvertrauen. Man gibt Crowny ein Original, sagte Hopkins gerne. Man gibt ihm eine Kopie. Als er jedoch einen Gerichtssaal betrat, war Crow wie verwandelt. Vor einem Richter und einer Jury vergaß er nichts. Er konnte sich an jede Tatsache aus der Akte am Ende des Stapels erinnern, an jede Nuance einer Stellungnahme, die vor Jahren in den Eingeweiden eines Berufsgerichts veröffentlicht wurde. Man weiß einfach nicht, wie gut er ist, bis man ihn laufen sieht, sagte Martin. Er geht in den Gerichtssaal. Es ist unglaublich. Nach all diesen Jahren hätte Crow auf die andere Seite wechseln können. Er hätte Strafverteidiger werden und sein Gehalt leicht verdoppeln können, doch er brannte mit der Flamme eines wahren Gläubigen. Er blieb Staatsanwalt, weil er immer noch der Meinung war, dass die Menschenwürde geachtet werden sollte, dass ein Angriff auf irgendjemanden ein Affront gegen alle ist und dass Gerechtigkeit nur erreicht werden kann, wenn jemand bereit ist, dafür zu kämpfen. Schon bald würden er und die übrigen Mitglieder der Staatsanwaltschaft Gerechtigkeit für Joe Rogers und ihre Töchter fordern. Der Prozess begann Ende September 1994 an einem strahlenden sonnigen Tag, 5 Jahre nach den Morden. Aufgrund der lokalen Publizität, die den Fall umgab, wurden die Geschworenen in Orlando ausgewählt und dann nach Pinellas County gebracht, wo sie für die Dauer der Prozesse unter Verschluss gehalten wurde. Die Eröffnungsplädoyers wurden in einem überfüllten Gerichtssaal im 4. Stock gehalten. Den Vorsitz führte die Bezirksrichterin Susan Schäfer, eine sachliche Richterin, die für ihre Beherrschung des Gesetzes und von der ihr auftretenden Anwälte bekannt ist. Doch an diesem Morgen, als die Verhandlung begann, schauten die Leute nicht auf die Richterin. Stattdessen waren alle Augen auf Chandler gerichtet. Der Angeklagte, gekleidet in einem Hemd und einer Khaki-Hose mit einer schwarz umrandeten Lesebrille auf halber Höhe der Nase, betrachtete das Verfahren ohne eine Spur von Nervosität und strahlte eine fast luftige Gleichgültigkeit aus. Während er um sein Leben kämpfte, saß er mit einem seltsam freundlichen Lächeln in den Mundwinkeln da. Ein Lächeln, das auf eine Mischung aus leichter Neugierde und leichter Langeweile schließen ließ. Es wurde schnell klar, dass Chandler eine Show abzog, indem er seine Unbeteiligtheit zur Schau stellte und allen Anwesenden zu verstehen gab, dass er sich selbst nur als einen weiteren Zuschauer betrachtete. Die Tatsache, dass diese Vorstellung so durchschaubar war, dass er offensichtlich wollte, dass man sie zur Kenntnis nimmt, machte sie umso beunruhigender. Was ging wirklich in ihm vor? Hielt er das Ganze für eine Art ausgeklügeltes Spiel? Doc Crow hatte keine Zeit, sich über solche Fragen Gedanken zu machen. Er war zu sehr damit beschäftigt, seine Eröffnungsrede zu halten und die Argumente der Staatsanwaltschaft darzulegen. Diese Beweise werden zeigen, dass diese 3 Frauen von dem Mann ermordet wurden, hier deutete Crow hinter sich in Richtung des Angeklagten, der ihnen heute im Gerichtssaal gegenüber sitzt. Ober Chandler. Seine Stimme erhob sich vor Erregung und Crow führte die Geschworenen durch die Beweismittel, die vorgelegt werden würden. Mit einem Boot im Schutze der Dunkelheit beging der Mörder ein Verbrechen meilenweit draußen auf dem Wasser, wo es außer den toten Opfern keine Zeugen gab, die sehen oder hören konnten, was genau geschah. Indem er das Boot benutzte, das der Mörder dann entfernte und offensichtlich säuberte, hinterließ er keinen Tatort, den die Polizei untersuchen konnte. Deswegen ging die Polizei rückwärts und begann, das Muster dieses Falls zu untersuchen und diese Muster wurden ihnen klar. Und was sie sahen, half dies ihnen, einige Verbindungen herzustellen. Schritt für Schritt erklärte Crow, wie die Ermittler die Ähnlichkeiten zwischen den Morden und der Vergewaltigung der kanadischen Touristin entdeckt hatten. Er erklärte, was es mit den Telefongebühren auf dem Meer auf sich hatte und was sie genau beweisen würden. Er enthüllte auch, dass ein Zeuge, ein Mann, der einmal für Chandler gearbeitet hatte, aussagen würde, dass Chandler einige Stunden vor den Morden zu ihm gesagt habe, er habe eine Verabredung, um einige Frauen zu treffen. Die Geschworenen, so versprach Crow, würden all diese Dinge selbst erfahren. Sie würden sogar von der kanadischen Frau hören. Sie würde in den Zeugenstand treten und den verstörendsten Tag ihres Lebens noch einmal erleben. Das ist eine Erfahrung, die sie bereitwillig machen wird, um den 12 von ihnen die Möglichkeit zu geben, Gerechtigkeit zu üben und ein Urteil zu fällen, das der Wahrheit entspricht, sagte Crow. Als er an der Reihe war, fasste Fred Zinnober, der Hauptverteidiger, seinen Fall auf einen wesentlichen Punkt zusammen. Sein Mandant, so sagte er, habe Joe, Michelle und Christy am Tag ihres Todes wirklich getroffen und Anweisungen für sie in die Broschüre geschrieben, aber der Staat konnte nicht beweisen, dass Ober Chandler die 3 Frauen jemals wiedergesehen habe. Die Verteidigung in diesem Fall ist sehr direkt und sehr einfach. Es ist so, dass sie den falschen Mann haben, sagte er. Und die Beweise werden darauf hindeuten, dass sie einfach nichts Schlüssiges oder Glaubwürdiges aufgedeckt haben, das Ober Chandler mit dem Mord an Rogers in Verbindung bringt. Zinnober räumte zwar ein, dass Chandler die Kanadierinnen kennengelernt und sie auf sein Boot mitgenommen hatte, aber die Verteidigung, sagte er, würde nicht einmal versuchen, auf die Behauptung einzugehen, dass Chandler sie vergewaltigt habe. Chandler, so betonte er, stehe wegen der Morde vor Gericht, nicht wegen der Vergewaltigung. Bevor der Prozess zu Ende sei, so Zinnober, würden die Geschworenen Oberchandler selbst hören. Er würde erklären, warum er in jener Nacht auf dem Wasser war, und er würde jedem von ihnen ins Gesicht sehen und seine Unschuld beteuern. Mr. Chandler wird in diesen Zeugenstand treten und sich seinen Anklägern stellen, sagte Zinnober, und er wird sie wissen lassen, dass er nicht gerade glücklich darüber ist, dieser Verbrechen beschuldigt zu werden. Er hat keinen dieser Morde begangen. So einfach ist das. Die Staatsanwälte verschwendeten keine Zeit. In der folgenden Woche arbeiteten sie zügig durch ihren Fall und riefen bis zu 20 Zeugen pro Tag auf. Sie zogen einen Schriftsachverständigen hinzu, der über die Wegbeschreibung auf der Broschüre in Joe Rogers Auto aussagen sollte, einen Fingerabdruckanalytiker, der über den Handabdruck auf der Broschüre Auskunft geben würde, und die Betreiber der Schiffstelefone, die über die Anrufe berichten sollten, die Chandler von seinem Boot aus getätigt hatte. Sie riefen Crystal Mays an, eine von Chandlers erwachsenen Töchtern, damit sie die Aussagen wiederholen konnte, die sie gehört hatte, als Chandler im November 1989 in ihrer Heimatstadt Cincinnati auftauchte, kurz nachdem die Polizei ein Phantombild des Vergewaltigers von Madeira Beach veröffentlicht hatte. Crystal Mays hatte an diesem Tag nicht mit ihrem Vater gerechnet. Er kam eines Tages in die Stadt, checkte in ein Motel ein und rief sie an, um sie und ihren Mann zu bitten, ihn zu treffen. Sie fanden Chandler ängstlich und nervös vor, sein Zimmer war mit Kaffeetassen und Aschenbechern voller Zigarettenstümmel übersät. Hat er ihnen gesagt, warum er sie so dringend besucht und warum er plötzlich und unerwartet nach Cincinnati gekommen ist? Fragte Crow. Nicht am Telefon, sagte sie. Aber als wir dort ankamen, hat er es getan.
Was hat er ihnen gesagt?
Mace bewegte sich in den Zeugenzustand, ohne ihren Vater auf der anderen Seite des Raumes anzusehen.
Er hat uns gesagt, dass er nicht nach Florida kommen wird, weil er wegen der Vergewaltigung einer Frau gesucht wird.
Als Mace dies hörte, sagte sie, war sie so verstört, dass sie ins Badezimmer ging. Später entschuldigte sich ihr Vater für sein Verhalten. Er brauchte Hilfe. Da es in Ohio bereits kalt geworden war und er keine Zeit gehabt hatte, seine Sachen fertig zu packen, kaufte sie ihm am nächsten Tag einen Mantel. Als er an diesem Abend zu ihr nach Hause und zum Abendessen kam, machte er eine weitere schockierende Aussage. Er sagte ihr, er könne nicht nach Florida zurückkehren, weil er einige Frauen sogar getötet habe.
Er hat angedeutet, dass er Frauen getötet hat.
Ja, das hat er.
Rick Mays, Crystals Ehemann, wurde danach in den Gerichtssaal gerufen, um zu beschreiben, woran er sich von Chandlers Besuch erinnerte. Mays erinnerte sich daran, dass er mit seiner Frau in das Hotel ging und Chandler darüber sprechen hörte, dass er jemanden in Florida vergewaltigt hatte. Später bei dem Besuch, während einer gemeinsamen Autofahrt, gab Chandler zu, an einigen Morden in Florida beteiligt gewesen zu sein.
Was hat er Ihnen erzählt, sagte Crow, über seine Beteiligung an den Morden?
Dass er wegen der Morde an den Frauen in Florida, nicht nach Hause zurückgehen kann.
Hat der Angeklagte, während er dort oben war, irgendetwas darüber gesagt, was zu tun ist, wenn jemand anruft oder nach ihm sucht?
Ja, das hat er. Wir sollten sagen, dass wir ihn nicht gesehen haben.
Am selben Nachmittag rief die Staatsanwaltschaft drei weitere Zeugen auf, die mit Chandler im Gefängnis gesessen hatten, während er auf seinen Prozess wartete. Alle drei sagten aus, die hätten ihn belastende Aussagen machen hören. Ein Zeuge sagte, Chandler habe ihm von der Vergewaltigung einer Frau aus einem anderen Land erzählt. Chandler, so sagte er, habe davon gesprochen, die Frau weit hinaus in den Golf zu bringen und ihr zu sagen, sie solle ficken oder schwimmen gehen.
Was hat er noch gesagt? Fragte Bob Lewis.
Der einzige Grund, warum die Frau noch dort ist, ist der, dass jemand am Bootssteg auf sie gewartet hat. Eine Freundin oder so, das hat mir Chandler gesagt.
Ein anderer Mann sagte aus, er habe Chandler belauscht, als er über den Fall Rogers sprach. Chandler, so sagt er, habe eine Folge von A Current Affair gesehen, in der der Fall behandelt wurde. Chandler habe gesagt, wenn eine der Frauen, er meinte nicht welche, sich nicht gewehrt hätte, dann wäre er nicht im Gefängnis. Ein dritter Zeuge sagte, dass Chandler während ihrer gemeinsamen Zeit im Gefängnis davon sprach, die Rogers-Frauen in der Nähe der Tampa Stadiums zu treffen, ihnen eine Wegbeschreibung zu geben und dann mit ihnen ein Rendezvous an einer Bootsrampe für den gleichen Abend zu arrangieren. Einmal, so der Zeuge, sei ein Bericht über die Morde auf einem Fernseher in ihrer Zelle ausgestrahlt worden und Chandler habe dabei zugesehen, wie die Leichen aus der Bucht geborgen wurden. »Hat er irgendetwas gesagt, als das Bild im Fernsehen gezeigt wurde?«, fragte Jim Hellickson. »Ja, er sagte sowas wie, nun, das ist etwas, wofür Sie mich nicht kriegen können. Er sagte sowas wie, tote Menschen können dich nicht verraten oder sie können nicht reden. Irgendwie sowas in der Art.« Am nächsten Morgen rief die Staatsanwaltschaft Rollins Cooper auf den Plan, einen Arbeiter, der zur Zeit der Morde häufig Aluminiumarbeiten für Chandler erledigte. Dies war der Mann, von dem Crow in seinem Eröffnungsplädoyer gesprochen hatte. An dem Tag, an dem die Rogers-Frauen verschwanden, war Cooper dabei, einen Aluminiumanbau an einem Haus in Tampa zu installieren. Um die Mittagszeit kam Chandler mit einer Sichtschutzwand vorbei, die zum Abschluss der Arbeiten benötigt wurde. »Hat er Ihnen die Leinwand gegeben?«, fragte Bruce Bartlett. »Ja«, sagte Cooper. »Er kam nicht in den Hof, sondern reichte mir den Schirm über den Zaun.« »Schien er in Eile zu sein?« »Ja. Ich fragte ihn, warum er es so eilig hatte, und er sagte mir, dass er mit drei Frauen verabredet sei.« Am nächsten Morgen gegen 7.30 Uhr traf Cooper Chandler auf der Baustelle eines anderen Aluminiumauftrags. »Ist Ihnen an diesem Morgen etwas Ungewöhnliches an Mr. Chandler aufgefallen?« »Ja, er war irgendwie schmuddelig.« »Und haben Sie ihn danach gefragt oder sich erkundigt, warum er so aussah? Wie er so aussah?« »Ja, das habe ich. Er sagte, er sei die ganze Nacht auf dem Boot gewesen.« Während des Kreuzverhörs tat Zinnober sein Bestes, um Coopers Aussage zu entkräften. Er forderte Cooper auf, zuzugeben, dass er und Chandler nach einer Meinungsverschiedenheit darüber, ob Chandler ihm Geld schulde, nicht mehr zusammenarbeiteten. Zinnober wies darauf hin, dass die Ermittler Cooper in den nächsten Jahren seit den Morden wiederholt befragt hatten und dass er nicht erwähnt hatte, dass Chandler von einem Date mit drei Frauen gesprochen habe.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Er habe dieses Detail erst im Sommer 1994 angesprochen, 5 Jahre nach den Morden und fast 2 Jahre nach Chandlers Verhaftung. Cooper sagte, das sei korrekt. Auf Drängen von Zinnober hin erklärte Cooper, dass er eines Nachts schweißgebadet aufwachte und sich danach deutlich daran erinnerte, dass Chandler über die Verabredung mit den drei Frauen gesprochen habe. »Nun, Sie sind einfach aufgewacht«, sagte Zinnober, »und haben etwas geträumt, nehme ich an?« »Nein.« »Das heißt, Sie waren am Schlafen, sind schweißgebadet aufgewacht und haben sich plötzlich aus dem Nichts daran erinnert. Richtig?« »Ja.« 5 Jahre später. Ja, genau. 5 Jahre später.« Zinnober fragte Cooper, ob er 1989 ein Alkoholproblem gehabt habe. Cooper sagte nein. Er sagte, er habe in dieser Zeit überhaupt nichts getrunken. Zinnober stand am Rednerpult und blätterte in einer Aussage, die Cooper vor dem Prozess gemacht hatte. Er schlug Seite 56 auf und las einen Abschnitt vor, in dem Cooper nach seinem Alkoholkonsum im Sommer 1989 gefragt worden war und zugegeben hatte, etwa 2 Sixpacks Bier pro Woche zu trinken. »War das damals Ihre Antwort?« »Ja«, sagte Cooper. »Das sei seine Antwort damals bei der Befragung gewesen. Aber er habe noch einmal darüber nachgedacht, die Daten geprüft und festgestellt, dass er sich geirrt hatte. Er hatte damals nichts getrunken«, sagte er. »Ist Ihnen das im Schweiße Ihres Angesichts eingefallen?«, fragte Zinnober. Cooper hatte keine Gelegenheit zu antworten. Richter Schäfer starrte die Verteidiger an. »Mr. Zinnober, das lasse ich nicht so«, rief die Anwälte auf die Richterbank. Dort sprach die Richterin leiser, sodass die Geschworenen es nicht hören konnten, und verpasste Zinnober eine Standpauke.
»Sie wissen es besser. Sie haben versucht, einen billigen Schuss zu landen«, sagte Schäfer.
»Und das lasse ich nicht so. Das würde ich mir nicht von denen da gefallen lassen.«
Ein Nicken in Richtung der Staatsanwälte. »Und das werde ich mir nicht von Ihnen gefallen lassen.«
Oberchandler trug seine Apathie mit Stolz. Tag für Tag behielt er dieselbe seltsam heitere Gelassenheit bei, wobei er von Zeit zu Zeit sein seltsames kleines Lächeln aufsetzte, als ob ihn etwas, das einer der Zeugen gerade gesagt hatte, an ein Geheimnis erinnerte, in das nur er eingeweiht war. Manchmal machte er sich Notizen auf einem Block. Gelegentlich beugte er sich zu seinen Anwälten hinüber und flüsterte ihnen etwas ins Ohr. Ansonsten zeigte er fast keine Reaktion auf die Beweise, die sich gegen ihn häuften. Für einen Beobachter im Gerichtssaal war es fast unmöglich, einen festen Eindruck von Chandler zu gewinnen. Manchmal wirkte er harmlos, anonym und völlig vergesslich. Die Augen schweiften über ihn hinweg und nehmen seine Anwesenheit kaum wahr. Eine Minute später bewegte er sich in seinem Stuhl und drehte seinen Kopf in eine bestimmte Richtung, und auf einmal wirkte er einschüchternd, ja sogar bedrohlich. Es lag an seiner Größe, seiner offensichtlich körperlichen Stärke und an den enormen Unterarmen, die vor ihm auf den Tisch ruhten. Es lag an der Art, wie er so munter in den Gerichtssaal hinein und wieder hinausschritt, begleitet von den Gerichtsvollziehern. Für jemanden, der so groß ist, war er erstaunlich leichtfüßig. Am beunruhigendsten jedoch war die Art und Weise, wie Chandler so viel von sich selbst zurückzuhalten schien. Wenn man ihn beobachtete, hatte man das Gefühl, dass er etwas sorgfältig im Schach hielt. Was auch immer diese Eigenschaft war, sie hinterließ bei den Geschworenen bald einen Eindruck. Einige der 8 Frauen in der Jury, die ihm gegenüber saßen, konnten es kaum ertragen, ihn anzuschauen. Sie wollten weg von diesem Mann. Die niederschmetterndste Zeugin in dieser ersten Woche der Zeugenaussage war die kanadische Touristin. Die Staatsanwaltschaft hatte hart um die Erlaubnis gekämpft, sie zu laden. Wenn ein Ankläger vor Gericht steht, dann dürfen die Geschworenen nur selten Zeugenaussagen zu einer anderen Straftat als der, um die es geht, hören. Das Prinzip ist einfach. Wenn ein Angeklagter ein faires Verfahren erhalten soll, soll er auf der Grundlage der Beweise in diesem Fall verurteilt werden, indem er angeklagt ist und nicht auf der Grundlage von Beweisen aus einer anderen Anklage. In diesem Fall jedoch drängten die Staatsanwälte auf eine Ausnahme von dieser Regel. Vor dem Prozess hatten sie argumentiert, dass die Details der Vergewaltigung und der Morde so ähnlich waren, dass sie ein konsistentes und identifizierbares Muster bildeten, das bewies, dass ein und dieselbe Person beide Verbrechen begangen hatte. Um dieses Muster nachzuweisen, so sagten sie, sollten Beweise aus der Vergewaltigung im Prozess zugelassen werden. Trotz der vehementen Einwände der Verteidigung stimmte Richter Schäfer zu. Nun brachten die Staatsanwälte die Kanadierin in den Gerichtssaal. »Nennen Sie bitte Ihren Namen«, sagte Doug Crow. Auf dem Zeugenstuhl sitzend antwortete die Frau. »Wo wohnen Sie?« Sie nannte einen Ort in Ontario. »Welchen Beruf üben Sie derzeit aus?«
»Ich bin eine Sozialarbeiterin. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf den Mai 1989 lenken.« Von dem Moment an, als die Frau den Raum betrat, war die Verteidigung in großen Schwierigkeiten. Schon bei der Beantwortung der ersten Frage war sie eine äußerst sympathische Zeugin. Sie war 29 Jahre alt, verheiratet, hatte einen Hochschulabschluss, war anmutig und sprachgewandt. Für ihre Aussage trug sie einen konservativen Rock und eine Jacke. Ihr Haar war schulterlang und glatt und so hellblond, dass es weiß zu sein schien. Sie war sichtlich nervös und schaffte es dennoch, mit aufrechtem Kinn und zurückgenommenen Schultern dazusitzen. Das Wichtigste jedoch war, dass sie noch am Leben war. Joe, Michelle und Christy Rogers konnten nicht von den Geschworenen sitzen und beschreiben, was ihnen nach der Begegnung mit Oberchandler widerfahren war. Diese Frau jedoch konnte es. Mit ruhiger Stimme erzählte sie, wie sie im Mai mit einer Freundin nach Madeira Beach gekommen war, um dort Urlaub zu machen, und wie sie eines Abends in einem Supermarkt unweit ihrer Wohnung Halt machten. Als sie den Laden verließ, kam ein Mann auf dem Parkplatz mit ihnen ins Gespräch. Er sagte, sein Name sei Dave. Er bot ihnen an, sie nach John's Pass Village zu fahren. Sie nahmen an und das Gespräch ging weiter. Sie erzählte ihm, dass sie Touristen seien und er warnte sie, dass sie sich in einer unsicheren Gegend aufhielten und vorsichtig sein sollten.
Es ist eine Gegend mit hoher Kriminalität, erinnerte sie sich an seine Worte. Es passieren hier halt viele Dinge.
Wie hat er sich verhalten? Er war sehr freundlich und sehr warmherzig. Er zog einen förmlich in sich hinein, dem er um Vertrauen warb. Er schien besorgt um uns zu sein. Der Mann bot der Frau und ihrer Freundin an, am nächsten Tag eine Fahrt mit seinem Boot zu unternehmen. Die Frau fand das lustig und verabredete sich für den nächsten Morgen an einer Anlegestelle. Als ihre Freundin nicht mitfahren wollte, ging die Frau trotzdem hin. Sie wusste nicht, wie sie Dave erreichen konnte und wollte ihn nicht im Stich lassen. Außerdem fand sie, dass es ihm gut zu gehen schien. Der Mann schien enttäuscht zu sein, dass ihre Freundin nicht mitkam, aber sie machten trotzdem das Beste daraus. Als sie auf den Golf hinausfuhren, erzählte er von seinem Aluminiumgeschäft und sagte, er lebe bei seiner Mutter. Hat er ihnen tagsüber irgendwelche Avancen gemacht oder ähnliches? Nein. Am späteren Nachmittag setzte er sie wieder am Dock ab. Er sagte, er müsse etwas an seinem Boot reparieren und ermutigte sie, etwas zu essen und zu besorgen und sich später mit ihm am Dock zu treffen, um wieder hinauszufahren und den Sonnenuntergang zu beobachten. Er wollte, dass sie eine Kamera mitbrachte, um den Sonnenuntergang zu fotografieren, und er wollte auch, dass sie ihre Freundin überredete, sich ihnen anzuschließen. Nachdem sie zum Steg zurückkehrten, wartete er schon auf sie. Sie hatte ihre Kamera dabei, doch ihre Freundin meinte, so erzählte sie ihm, wolle immer noch nicht mitkommen. Wie hat er darauf reagiert?
Er schien ausgeteckt zu sein. Er war ruhig, aber so, als wollte er verbergen, dass er irgendwie beunruhigt war.
Die beiden fuhren hinaus auf den Golf. Sie unterhielten sich, richten Krabbenfallen aus, holten die Angelruten heraus, machten Fotos vom Sonnenuntergang und voneinander.
Es wurde danach dunkel, sagte sie. Ich äußerte die Sorge, dass ich zurück muss und dass die Leute an Land und auf mich warten würden.
Nach diesem Moment geriet alles außer Kontrolle, sagte sie. Er bat sie um eine Umarmung und als sie sagte, sie wolle ihn nicht umarmen, zog er sich zu sich heran und begann sie zu berühren. Wir hatten vor, Sex zu haben, sagte er. Ich wurde sehr panisch und bewegte mich von ihm weg in Richtung des hinteren Teils des Bootes. Ich glaube, ich sagte so etwas wie, wenn du mich auch nur anrührst, dann zeige ich dich wegen Vergewaltigung an. Er fand das lächerlich. Ich glaube, ich habe geschrien zu diesem Zeitpunkt. Er meinte, ob ich nicht glaube, dass mich jemand überhaupt hören wird. Wie weit waren sie zu diesem Zeitpunkt von der Küste entfernt? Konnten sie noch Licht am Ufer sehen?
Ja.
Der Mann ließ das Boot wieder an. Zuerst dachte sie, er würde sie zurückbringen, aber stattdessen fuhr er noch weiter vom Ufer weg. Wieder sagte er ihr, dass sie mit ihm Sex haben würde. Er hatte eine Rolle Klebeband dabei, sagte sie, und wenn sie seinen Forderungen nicht nachkäme, dann drohte er, ihr das Klebeband über den Mund zu kleben. Es gäbe keinen Ausweg. Der Mann zog ihr die Shorts und den Badeanzug herunter und vergewaltigte sie. Danach riss er den Film aus der Kamera und warf ihn über Bord. Er wischte anschließend seine Abdrücke von der Kamera. Er brachte sie danach zurück ans Ufer. Als die Frau aussagte, füllten sich ihre Augen mit Tränen. Einmal hielt sie kurz inne und senkte ihren Kopf, um sich zu sammeln. Dann hob sie diesen erneut und fuhr fort. Sie brach nicht zusammen.
»Ich möchte, dass Sie sich heute im Gerichtssaal umsehen«, sagte Crow, »und sehen Sie, ob Sie diese Person identifizieren können.«
Die Frau schaute und nickte. In den Jahren seit dem Überfall hatte der Mann an Gewicht zugelegt und seine Bräune verloren. Dennoch erkannte sie ihn.
»Würden Sie ihn mir bitte zeigen?«
»Dort«,
sie deutete auf Chandler. Die Zeugin hatte sich nicht erlaubt zu weinen, doch die Geschworenen taten es. Als die Frau den Zeugenstand verließ und der Richter eine Pause einberief, zogen sich mehrere Geschworene in den Geschworenenraum zurück und weinten. Sie sprachen nicht über das, was sie gehört hatten. Sie waren angewiesen worden, den Fall nicht zu besprechen, bis alle Beweise gehört worden waren. Aber das war auch nicht nötig. Der Schmerz der Frau und die Stärke, die sie im Angesicht dieses Schmerzes gezeigt hatte, waren beredeter als alles, was sie hätte sagen können. Es gab keinen Zweifel an ihrer Aussage. Die Zeugin war absolut und unausweichlich glaubwürdig. Außerdem veranlasste ihre offensichtliche Intelligenz die Geschworenen dazu, sich eine entscheidende Frage zu stellen. Wenn diese Frau bereit gewesen war, Chandler auf dem Wasser zu begleiten und das nicht nur einmal, sondern gleich zweimal, wie viel leichter war es dann für ihn gewesen, eine Mutter und ihre beiden Töchter zu einer Kreuzfahrt bei Sonnenuntergang zu überreden. Eines Morgens stand Doak Crowe am Tisch des Staates und rief nach Hall Rogers. Der Gerichtssaal wurde still, als er hereinkam. Er trug Cowboystiefel, eine gestreifte Krawatte und einen dunklen Anzug, der an seinem dünnen Körper zu hängen schien. Wie üblich waren seine Augen hinter einer getönten Brille verborgen.
»Kommen Sie bitte herein, Sir«, sagte einer der Gerichtsvollzieher und führte ihn in den Zeugenstand. »Passen Sie bitte auf, wo Sie hintreten.«
Paul ließ sich auf dem Stuhl nieder und blickte in den Gerichtssaal hinaus. Er warf kaum einen Blick auf den Mann, der beschuldigt wurde, ihm seine Familie genommen zu haben. Paul schien in Stille gehüllt zu sein. Langsam und vorsichtig beantwortete er Crows Fragen, erzählte den Geschworenen von sich und seiner Familie, von ihrer Farm, von Joe und den Mädchen, die zu ihrer Reise nach Florida aufbrachen. Er beschrieb das letzte Mal, als er von Joe hörte.
»Es war Montagabend, der Memorial Day, glaube ich.«
»War das ein Telefonanruf?«
»Ja, das war er.«
»Okay, hat sie Ihnen gesagt, was sie in den nächsten 2 Tagen oder 3 Tagen vorhatte?«
»Sie sagte, sie wollte zum Epcot Center und vielleicht zu MGM oder Disney World selbst.« »Ich sagte ihr, kümmere dich nicht um Disney World. Da gibt es nur Fahrgeschäfte und so.«
»Hat sie Ihnen damals angedeutet, was sie über Orlando hinaus vorhatte?«
»Nein.«
»Haben Sie jemals etwas von Ihnen gehört, nachdem Sie in Tampa angekommen waren?«
»Nein.«
Paul versuchte ruhig zu bleiben. Er mochte das Gefühl nicht, von allen beobachtet zu werden, also richtete er seinen Blick auf ein loses Stück Klebeband, das um das Mikrofon vor ihm gewickelt war. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er Ober Chandler noch nie persönlich gesehen. Er erlaubte sich einen festen Blick in die Richtung des Mannes, erlaubte sich aber keine emotionale Reaktion. Er war fest entschlossen, nicht die Beherrschung zu verlieren und nichts zu tun, was der Verteidigung helfen könnte. Er sagte sich, wenn er hier an diesem Ort ausrastete, dann würde der Teufel gewinnen. Crow reichte ihm ein Foto.
»Können Sie dieses Foto identifizieren?«
»Ja, das ist meine Frau Jo«, sagte er und sprach auch nach all der Zeit noch im Präsens von ihr. Crow reichte ihm ein weiteres Foto.
»Das hier ist Michelle in ihrem Ballkleid.«
»Ein weiteres.«
»Das hier ist Christy.«
Am Tisch der Verteidigung saß Chandler still und pustete auf seine Hände. Paul blieb nicht lange in Pinellas County. Er musste zurück auf die Farm. Doch an dem Tag, als er im Büro des Staatsanwaltes saß, schaute er in den Nebenraum und sah die Kanadierin dort stehen. Er wollte mit ihr sprechen. Er wollte ihr sagen, wie viel es ihm bedeutete, dass sie hier war, wie sehr er ihren Mut schätzte. Doch sie hatte schon so viel durchgemacht. Deshalb blieb er, wo er war, und gönnte ihr etwas Ruhe und Frieden. Fred Zinnober gab in diesem Falle alles, was er hatte. Zinnober war ein erfahrener Strafverteidiger, doch als er im Gerichtssaal auf die Anwälte der Staatsanwaltschaft blickte, Anwälte, von denen er wusste, dass ihr Fall auf den Bemühungen von Dutzenden von Ermittlern beruhte, fühlte er sich überwältigt.
»Ich fühlte mich so«, sagte er später, »als ob ich mit einem Erbsenschießer gegen die russische Armee kämpfen würde.«
Dennoch wehrte sich Zinnober und sein Go-Anwalt Robert Santa Lucia so gut sie konnten. In dem Bestreben, die Schuld von ihren Mandanten abzulenken, versuchten sie, Beweise für die sexuellen Übergriffe vorzulegen, die Michelle Rogers angeblich durch ihren Onkel Rogers erlitten hatte. Insbesondere wollte sie den Geschworenen Michelles Aussage bei der Polizei zeigen, in der sie beschrieb, wie ihr Onkel ihr die Augen verbunden und die Hände gefesselt hatte und wie er ihr gedroht hatte, sie umzubringen, falls sie jemanden davon erzählen würde. Diese Behauptungen zeigten, dass John Rogers jemanden beauftragt haben könnte, Michelle und ihre Schwester und ihre Mutter während ihrer Reise nach Florida zu ermorden. Eine Theorie, die die Geschworenen hören sollte, argumentierte die Verteidigung. Doch die Staatsanwaltschaft war anderer Meinung, ebenso der Richter.
»Sie gehen nicht auf John Rogers ein. John Rogers ist ein Ablenkungsmanöver«, sagte Richterin Schäfer.
John Rogers war zu dem Zeitpunkt in der Tat im Gefängnis und er hatte dieses Verbrechen nicht begangen und sie haben absolut nichts, was darauf hindeutet oder den Geschworenen vorlegt, dass John Rogers einen Auftragskiller angeheuert hat, um sie zu töten. Deshalb ist er also ein irrelevanter Punkt. Die Verteidigung wandte sich anderen Möglichkeiten zu. Sie riefen einen anderen Mann in den Zeugenstand, einen ehemaligen Hilfskellner im Gateway Inn, dem Hotel außerhalb von Orlando, in dem die Rogers-Frauen übernachtet hatten, bevor sie nach Tampa fuhren. Er sagte aus, dass er und Joe die Mädchen im Restaurant des Motels gesehen worden und dass Joe das letzte Mal, als er eine von ihnen sah, alleine mit einem Mann an einem Tisch gesessen hatte. Sie riefen zwei Frauen an, beide ehemalige Angestellte bei Mass Brothers im West Shore Plaza in Tampa. Sie sagten, sie hätten die Rogers-Frauen um die Mittagszeit des 1. Juni, dem Tag, an dem Joe und die Mädchen verschwanden, in dem Kaufhaus mit einem nicht identifizierten Mann und einem kleinen Jungen, einem Kind, wie sie glaubten, gesehen. Sie riefen eine andere Frau an, die darauf bestand, Christy Rogers später am selben Nachmittag an der Bootsrampe gesehen zu haben, wo ihr Auto gefunden wurde. »Ich erinnere mich, dass die Sonne auf dem Auto tanzte wie kleine Diamanten«, sagte die Zeugin. »Wie auf einem Kotflügel.« Die Argumentation der Verteidigung war klar und deutlich. Jede dieser anderen Person, die sich angeblich mit den Rogers-Frauen getroffen hatten, der Mann im Restaurant, der Mann bei Mass Brothers, derjenige, der mit Christy in dem glänzenden schwarzen Auto gesessen haben könnte, hätte der wahre Mörder sein können. Es gab jedoch keine Beweise dafür, dass eine dieser Personen Joe und die Mädchen aufs Wasser mitgenommen hatte. Außerdem wiesen die Staatsanwälte im Kreuzverhör nach, dass diese Sichtungen möglicherweise gar nicht stattgefunden haben. Sowohl meinend diese Zeugen auch waren, ihre Aussagen waren vage und nicht schlüssig. In einigen Fällen wurden sie durch andere Beweise widerlegt. Alles, was die Verteidiger versuchten, jeden Zeugen, den sie aufriefen, jede Strategie, die sie versuchten, konnte der Staat kontern. Am Ende gab es nur eine Person, die ihren Fall möglicherweise noch retten konnte. Rufen Sie bitte Ihren nächsten Zeugen auf. Zinnober wandte sich an den Richter. Euer Ehren, die Verteidigung ruft Ober Chandler auf. Er ging in die Mitte des Gerichtssaals. Er hob seine rechte Hand und schwor, die Wahrheit zu sagen und nichts anderes. Er nahm im Zeugenstand Platz.
Guten Morgen, Sir.
Der Gerichtssaal war überfüllt mit Zuschauern, die sich Schulter an Schulter auf den Holzbänken drängten. Hinter den Bänken im hinteren Teil des Saals drängten sich noch mehr Menschen. Der Gerichtssaal war zudem mit zwei Videokameras ausgestattet und im gesamten Staatsgerichtskomplex waren Monitore mit geschlossenem Kreislauf installiert, auf denen die Bilder der beiden Kameras angezeigt wurden. Im Büro des Staatsanwalts und der Pflichtverteidiger sowie in den Vorzimmern verschiedener Richter versammelten sich die Menschen um die Bildschirme und warteten darauf, dass ein Mann versuchte, sich aus dem elektrischen Stuhl herauszureden. Der betreffende Mann wirkte nicht sonderlich beunruhigt. Im Gegenteil, er schien froh zu sein, dass er endlich zu Worte kommen konnte. Er trug Khaki-Hosen, einen blauen Blazer und eine Krawatte, saß in seinem Stuhl und blickte ruhig in den Gerichtssaal hinaus. Auf die Fragen seines Anwalts hin begann Chandler mit den Grundlagen. Chandler erzählte von sich, seiner Frau und seiner Tochter und dem Aluminiumgeschäft, das er 1989 besaß. »Sprechen Sie bitte ein wenig lauter, Sir«, sagte Zinnober.
»Entschuldigung, bitte.«
Chandler zog das Mikrofon näher heran. Er sprach schnell und mit einer knappen Stimme, die zu klein für den Rest von ihm zu sein schien. Es war eine blecherne Stimme, die mit einem Hauch von Zwang, nicht bedrohlich darauf bedacht, war zu gefallen. Die Stimme eines Verkäufers, der sein Angebot macht. Er bestätigte, dass er die Familie Rogers am Nachmittag des 1. Juni getroffen hatte. Er sei auf dem Rückweg von einem Kostenvoranschlag gewesen, sagte er, als er an einer Tankstelle an der Interstate 4 in der Nähe der Ausfahrt 50 Street in East Tampa anhielt. Er kaufte in der Tankstelle Zigaretten und kam wieder heraus, als er eine junge Frau, Michelle, wie sich herausstellte, auf dem Parkplatz sah. Sie wollte wissen, wo das Days Inn sei, sagte er. Einen Moment lang dachte er, dass sie ein anderes Days Inn meinten, nicht weit entfernt an der State Road 60. Aber dann lehnte sich ein anderes Mädchen, diesmal Christy, mit dem Kopf aus dem Autofenster der Familie und rief, »Rocky Point! Rocky Point!« Deswegen gab er ihnen eine Wegbeschreibung, wie sie zurück auf die E4 und dann auf die I-275 in Richtung Süden zum Causeway kommen würden.
Das war's. Ich meine, es war nichts Spektakuläres dabei. Ein Gespräch von 2 Minuten höchstens.
Und haben Sie eine Wegbeschreibung geschrieben?
Ja, das habe ich.
Haben Sie diese Leute an diesem Tag noch einmal gesehen?
Nein, ich habe sie nie wieder gesehen danach.
Niemand in Ihrem Leben?
Ja.
Haben Sie diese Leute getötet?
Nein, das habe ich nicht.
Haben Sie sie auf Ihr Boot gebracht?
Nein, Sir, die waren nie auf meinem Boot.
Zinnober beeilte sich und ging mit Chandler den Rest seines Berichtes durch.
Was ist mit Rollins Cooper? Hat er Cooper erzählt, dass er ein Date mit drei Frauen hatte?
Natürlich nicht, sagte Chandler.
Was war mit den Telefongebühren für das Meer? Erinnert er sich daran, was er in der Nacht des 1. Junis gemacht hatte?
Chandler sagte, er sei mit seinem Bayliner in der Nähe der Gandy Bridge zum Fischen gewesen.
Ich fuhr gegen 21:30, 22 Uhr raus, als die Flut kam. Ich mag es, den Wechsel der Gezeiten zu erwischen. Das ist die beste Zeit zum Fischen. Man will nicht im stehenden Wasser fischen, wie Sie sicherlich wissen.
Später in der Nacht, als er mit den Fischen fertig war, sagte er, dass etwas mit seinem Boot nicht in Ordnung war. Er versuchte, den Motor zu starten, aber er stotterte nur eine Sekunde lang und blieb dann stehen. Er holte einen Scheinwerfer heraus und versuchte zu sehen, was das Problem war. Dann roch er Benzin, sagte er. Als er sich den Motor näherte, entdeckte er, dass ein Schlauch geplatzt war und der Inhalt seines 40-Gallonen-Tanks in den Raum zwischen Deck und Boden des Bootes floss.
Haben Sie zu Hause angerufen?
Ja, das habe ich um die 3 Mal und ich habe versucht, eine Lösung für mein Dilemma zu finden.
Er habe versucht, einen Abschlepper zu arrangieren, sagte er, doch er habe kein Glück gehabt. Deshalb verbrachte er die Nacht auf dem Wasser und wartete auf das Tageslicht, damit er jemanden herbeiwinken konnte. Irgendwann nach Sonnenaufgang kam ein Boot der Küstenwache vorbei, aber die Besatzung sagte ihm, sie könne ihm nicht helfen. Schließlich gelang es ihm, das Leck mit Klebeband abzukleben, aber er hatte immer noch keinen Treibstoff und musste ausharren, bis ihn schließlich 2 Männer in einem Boot zu einem nahegelegenen Yachthafen schleppten. Dort kaufte er Benzin und machte sich auf den Heimweg.
Haben Sie noch einmal zu Hause angerufen, bevor Sie losgefahren sind?
Ja, das habe ich.
Das war die Summe seiner Geschichte und der Bereiche, die Zinnober zu betreten bereit war. Der Anwalt fragte seinen Mandanten nicht nach der Vergewaltigung in Madeira Beach, fragte nicht nach den Geständnissen, die er angeblich gegenüber seiner Tochter und seinem Schwiegersohn abgelegt hatte, fragte nicht nach den Aussagen, die er angeblich während seines Gefängnisaufenthaltes vor anderen Insassen gemacht hatte.
Mr. Chandler, eine letzte Frage an Sie. Haben Sie diese Frauen getötet?
Der Zeuge schüttelte den Kopf.
Nein, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie jemanden umgebracht. Das ist lächerlich.
Ein paar Minuten später rief Richter Schäfer zur Mittagspause auf. Als sich der Gerichtssaal leerte, bahnte sich ein Mann seinen Weg nach vorne, durch den Strom der Zuschauer auf dem Weg nach draußen. Es war Scott Hopkins, der Ermittlungsbeamte der Staatsanwaltschaft. Er hatte Chandlers Aussage auf einem der Monitore im Büro des Staatsanwaltes verfolgt und war besonders aufmerksam auf Chandlers Geschichte, besonders über das Leck im Gastank seines Bootes. Hopkins besaß selbst ein Boot und wusste, wie es ist, auf dem Wasser mit einem Leck im Kraftstofftank zu kämpfen. Noch wichtiger war, dass er das betreffende Boot kannte. Chandler hatte den Bayliner nach den Morden verkauft, aber der Staat hatte den neuen Besitzer ausfindig gemacht und das Boot als Beweismittel für den Prozess gekauft. Hopkins war in der Garage gewesen, in der das Boot gelagert war, und hatte es gründlich übersucht, von Bug bis zum Heck. Jetzt, als er Chandlers Berichte über jene Nacht hörte, hatte Hopkins etwas gehört, das keinen Sinn ergab. Etwas, das sie gebrauchen konnten. Etwas, das Chandlers unerschütterliche Ruhe endlich ins Wanken bringen konnte. Hopkins wusste, dass das Kreuzfeuer bald beginnen würde und rannte die Treppen zum Gerichtssaal hinauf. Er drängte sich nach vorne, wo Crow auf und ab ging und sich auf sein Kreuzfeuer vorbereitete. Hopkins ging auf ihn zu und sagte, er habe etwas Wichtiges. Hopkins ging auf ihn zu und sagte, er habe etwas Wichtiges. Chandlers Zeugenaussage sei nicht gut, sagte er. Sie sei unmöglich und er könnte es beweisen.
Er lügt, Doc.
Crow hörte auf und ab zu gehen. Er sah Hopkins an, bereit ihm zuzuhören. Im Büro des Staatsanwaltes hatte Glenn Martin Chandler ebenfalls beobachtet und die gleichen Unstimmigkeiten in seinen Erzählungen festgestellt. Deshalb wurde auch Martin aktiv. Um keine Zeit zu verlieren, griff er zum Telefon und rief einen Bootsmechaniker an, mit dem er bei einem früheren Fall zusammengearbeitet hatte. Jemand, der gut war. Jemand, der wusste, wovon er sprach. Martin sagte dem Mechaniker, dass sie einen Experten bräuchten, der sich den Bayliner selbst ansah.
Er befand sich in einer Garage im Büro des Florida Departments of Law Enforcement in Tampa und sie wollten, dass er dorthin fuhr und es genau untersuchte, mit besonderem Augenmerk auf das Kraftstoffsystem.
Können Sie das tun? Können Sie alles stehen und liegen lassen und sofort losfahren?
Sicher, sagte der Mechaniker.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.